Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns heute über den Predigttext, der dann in 2 Wochen gepredigt werden kann oder soll. Und wir machen das, weil es Freude macht und weil dabei vielleicht gute Ideen entstehen für die Predigtarbeit oder ja, für das Nachdenken über den Text. Und wer ist heute wir? Ich bin Esther. Ich bin Pfarrerin in Württemberg und noch gerade am Pfarrseminar und ich unterhalte mich mit Nancy. Hallo Nancy.
Hallo Esther.
Schön, dich mal wieder zu hören.
Und ja, diesmal ist es schon ein bisschen her, ne? Nicht nur 10 Folgen, glaube ich, sondern ein bisschen länger.
Nee, ein paar mehr. Genau. Manchmal passiert im Leben auch noch anderes als Podcast-Aufnahmen. Das ist auch schön. Richtig. Und genau, umso schöner, dass es halt wieder klappt. Ganz, wer uns schon länger zuhört, den wird es vielleicht nicht überraschen, dass Nancy und ich uns über einen alttestamentlichen Text unterhalten. Und das so auch heute wieder.
Wir müssen das aber eigentlich auch mal durchbrechen, oder? Es könnte auch noch interessante Perspektiven geben, wenn wir uns über neutestamentliche Texte unterhalten.
Ich glaube auch. Das können wir uns für das nächste Mal vornehmen. Aber heute unterhalten wir uns über 1. Könige 3. Und das ist schön, weil das ist ein Text, der neu in die Perikopenordnung kam. Und den man vielleicht auch kennt. Zumindest den Teil, den wir nicht vorlesen, nämlich das salomonische Urteil. Es geht also um Salomo und ich lese die Verse vor dieser Erzählung mit den 2 Frauen und den 2 Kindern, sondern eben die Verse davor, ab Vers 5, also 1. Könige 3, ab Vers 5 bis Vers 15. Und ich lese aus der Psycho-Übersetzung. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum, und Gott sprach: Erbitte, was ich dir geben soll. Da sagte Salomo: Du hast deinem Diener David, meinem Vater, große Barmherzigkeit erwiesen, denn dir zugewandt in Treue und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen hat er vor dir gelebt. Und du hast ihm diese große Barmherzigkeit bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag der Fall ist. Und nun, Herr, mein Gott, hast du deinen Diener anstelle Davids, meines Vaters, zum König gemacht. Ich aber bin noch ein kleiner Junge. Ich weiß nichts vom Ausrücken und vom Einrücken. Und dein Diener steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Ein Volk so groß, dass es nicht berechnet und gezählt werden kann. So gib deinem Diener ein Herz, das hört, damit er deinem Volk Recht verschaffen und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Denn wer könnte deinem Volk, das so gewaltig ist, Recht verschaffen? Und dass Salomo eben darum gebeten hatte, war gut in den Augen des Herrn. Und Gott sprach zu ihm: Weil du eben darum gebeten hast und weil du nicht für dich um langes Leben gebeten hast und auch nicht um Reichtum für dich gebeten hast und auch nicht um den Tod deiner Feinde gebeten hast, sondern um Einsicht, damit du dem Recht gehorchen kannst, sieh, deshalb handle ich nach deinen Worten. Sieh, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass keiner wie du vor dir gewesen ist und keiner wie du nach dir auftreten wird. Und ich gebe dir auch, was du nicht erbeten hast, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass keiner wie du unter den Königen ist, solange du lebst. Und wenn du auf meinen Wegen gehst und meine Satzungen und meine Gebote hältst, wie David, dein Vater, es getan hat, werde ich dir ein langes Leben geben. Und Salomo erwachte, und sieh, es war ein Traum gewesen. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn, und er brachte Brandopfer dar und opferte Heilsopfer und veranstaltete ein Gastmahl für alle seine Diener. Soweit diese Verse.
Danke.
Was sind so deine Gedanken jetzt beim Lesen oder auch Hören?
Also erstmal fand ich spannend die Textauswahl. Ich finde es jetzt immer wieder interessant, wenn man jetzt quasi in der Praxis auf diese neuen Perikopen, die durch die neue Perikopenordnung da reingekommen sind, stößt. Und für mich als Alttestamentlerin ist natürlich besonders interessant, was für alttestamentliche Texte neu reingekommen sind. Mhm. Hier eben quasi dieser, ja, man kann ja fast schon nicht Vorspann sagen, ne, weil es ja doch ein langer und gewichtiger Text ist, auch mit einer großen Wirkungsgeschichte, aber halt irgendwie dieser, wie du es auch vorhin gesagt hast, dieser Vorspann zu dieser ganz berühmten Geschichte von dem salomonischen Urteil. Also nicht das salomonische Urteil selbst, diese ja sehr anschauliche Geschichte mit Salomo und zwei Müttern, zwischen denen er dann richtet, in einer total ethisch anspruchsvollen, schwierigen Situation. Also eben nicht dieser Text, sondern das, was davor kommt. Diese Begegnung eigentlich zwischen Salomo und Gott, dieser direkte Draht, der da glüht in diesem Text.
Ist mir auch aufgefallen und ich dachte, ah ja, jetzt, also, und ich habe mich quasi selber ertappt, wie ich natürlich das Urteil kenne oder die Geschichte des Urteils und ich das auch schon in der Schule und weiß, was ich wo alles behandelt habe, aber wie mir dieser Teil eigentlich unbekannt ist.
Ja.
Also, und mir dann irgendwie gleich sehr einsichtig war, dass ja diese Erzählung dann die Illustration dessen eigentlich ist, was
ganz
er
genau, sich ganz wünscht. Genau, also man würde eigentlich sagen, so eine Art narrative Illustration oder so, da wird dann in der Geschichte wird quasi direkt ausgemalt, was es jetzt bedeutet in einer konkreten Situation. Aber es ist eben nur eine konkrete Situation. Ne? Salomos Leben war ja noch länger und so weiter. Und dieses hörende Herz ist jetzt hier auf Salomo bezogen, ist aber alttestamentlich natürlich jetzt nicht sozusagen diesem König vorbehalten, sondern was allgemein sagen Menschen haben können und dieser König eben in besonderer Weise
erbeten hat.
Genau.
Ich finde ja, also ich finde die Verse ja schon auch irgendwie anspruchsvoll, weil es ging mir jetzt auch so im Vorlesen, also Gott beginnt ja das Gespräch, sage ich mal.
Ja, schon mal wichtig, ja.
Das aber so kurz, also diese Aufforderung ist so kurz, dass man sie fast überlesen kann. Also ja bitte, was ich dir geben soll, so. Und dann redet irgendwie Salomo ziemlich lange. Und da haben mich auch ein paar Sachen bin ich hängen geblieben. Also warum zum einen redet er überhaupt so lang? Also warum sagt er nicht einfach so kurz, wie auch Gott ihn gebeten hat? Ja, ich hätte halt gerne ein hörendes Herz. Scheint mir irgendwie sinnig. Also, warum er das will, sagt er ja auch nicht. Und dann, Gottes Reaktion ist ja dann auch länger und er bringt ja dann eigentlich das, was ich eher von Salomo erwartet hätte. Ja, also, weil du dir jetzt nicht Reichtum wünschst und auch nicht Erfolg und so weiter, was da halt er alles aufzählt und auch nicht langes Leben und so. Gerade deshalb komme ich jetzt deinem Wunsch nach. Das hätte ich eher von Salomo eigentlich erwartet, dass er das so aufzählt. Also ich wünsche mir jetzt halt nicht das und das und das, was irgendwie auch schick wäre. So, das fand ich interessant. Und dann noch so ein paar Details. Also, warum bezeichnet er sich als kleiner Junge? Also, der war doch jetzt kein kleiner Junge mehr, irgendwie.
Ich glaub, die Antwort kann man verbinden vielleicht, oder zumindest einen Antwortansatz könnte man verbinden. Aber das stimmt, was dir aufgefallen ist, ist wirklich, ne, springt irgendwie ins Auge. Also dieser ganz kurze Satz Gottes, der ihm da im Traum erscheint, was ja schon mal was Besonderes ist, ne? Also da steht jetzt wirklich dieser direkte Draht zu Gott im Traum. Erbitte, was ich dir geben soll. Fertig. Das erinnert ja so ein bisschen eigentlich an diese Witze oder
an diese Märchen
mit der guten Fee. Und man hat irgendwie drei Wünsche frei oder so und dann zeigt sich eben, wer wünscht sich was und wer ist besonders klug und schlau und so.
Ja.
Und jetzt kommt eben nicht on point Salomos Wunsch, sondern erstmal eine ziemlich lange Vorrede. Und das ist aber, glaube ich, gerade gerade spannend, weil sich ja Salomo in dieser Vorrede eigentlich so einordnet in verschiedenen Bezügen. Also er ordnet sich ein in Bezug auf seinen Vater, also seinen Vorgänger, dem könnte sagen, vielleicht auch diese großen Fußstapfen seines Vaters, der ja auch also bei weitem nicht irgendwie alles richtig gemacht hat, aber darum geht es ja bei den alttestamentlichen Königen offenbar auch nicht. Diese großen Fußstapfen, der eben auch mit Gott irgendwie in Kontakt war, der mit dem unterwegs war und so weiter. Und dann aber auch in Bezug auf Gott ordnet er sich ein und in Bezug auf das Volk, das er nun regieren und richten soll. Also das ist eigentlich der Inhalt quasi dieser Vorrede, dass er sich so in Beziehung setzt zu diesen Größen, die jetzt irgendwie offenbar in seiner Wahrnehmung sein Königsein auch ausmachen oder seine Situation und quasi bestimmen.
Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Berufungsgeschichten. Also ist es nicht Jeremia, der sagt, ich bin ja eigentlich viel zu klein und nicht auch, sagt er nicht auch zu jung? Das weiß ich jetzt nicht gerade genau, aber also eigentlich nicht fähig, das hier zu tun, genau, was ich soll. Genau. Und so ein bisschen klingt das, also.
Absolut, also ich glaube, das lässt sich da, Weise einordnen. Auch. Und er sagt eben wirklich ein kleiner Junge, sicher nicht by age sozusagen, aber in Bezug auf diese Aufgaben, die da auf ihn zukommen.
Auf Erfahrung quasi.
Oder in, also wo er eigentlich auch schon mittendrin ist, ne? Also der Geschichte vorausgeht, dass er da in Gibeon, wo er jetzt schläft und träumt, zum Opfern ist, weil es eben in Jerusalem noch keinen Tempel gibt für Gott. Und das wird ja dann seine große Aufgabe, diesen Tempel zu bauen, entsprechend den Geboten und Ansprüchen Gottes sozusagen. Also er ist eigentlich schon mittendrin in dieser großen Aufgabe des Königseins. Und dann verortet er sich eben da in diesen verschiedenen Beziehungen und wünscht sich dann quasi dieses Beziehungsorgan schlechthin, also dieses hörende Herz. Insofern passt es eigentlich, passt diese Vorrede
das
zu dem, was er sich dann
auch
wünscht.
Die Begründung, warum er sich das wünscht.
Ja, genau.
So ein bisschen. Ja.
Und man kann sich ja fast so ein bisschen, also ne, es wird gesagt, Gott erscheint ihm im Traum. Das haben wir auch öfter in den Texten, nicht nur in den alttestamentlichen Texten, sondern dann auch weitergezogen ins Neue Testament. Also das ist offenbar eine Situation, wo man empfänglich ist für Gottes Botschaften. Mhm. Und man könnte sich ja, ne, wenn man da die Fantasie noch ein bisschen weiterspielen lässt, kann man sich ja fast vorstellen, wie der da liegt und so irgendwie halb träumt oder auch wach ist und nachdenkt. Ja, und irgendwie da mit dieser Aufgabe sich sozusagen in seinem Kopf und Herz beschäftigt, die da vor ihm liegt.
Ja.
Und daraus ergibt sich quasi dieser Dialog.
Und was ja auch vorausgeht, ist ja auch, sage ich mal, da, also wie endet es im Kapitel 2? Und so war das Königtum fest in Salomos Hand. Und zwar, weil er es also mit Schwert und auf Kosten anderer Leben, sage ich mal.
Ja, ganz genau. Ja.
Sich erkämpft und verteidigt hat. Also ist ja jetzt vermutlich nicht so, dass man dann sagt, danach, das unterstelle ich jetzt auch mal einem König, ach ja, jetzt habe ich das geklärt, jetzt kann ich auf zum nächsten. Also das beschäftigt ja einen Menschen vielleicht auch, was habe ich da getan und warum.
Ja, also das geht aus massiven Konflikten hervor, quasi diese Thronfolge. Das Königtum eben seines Vaters war zwar geprägt von dieser Gottesbeziehung und allem, was da aufgezählt wird, von der großen Barmherzigkeit und Treue Gottes und so weiter, aber war ja auch also alles andere als irgendwie Konflikt. Und sowas sieht Salomo auch auf sich zukommen.
Ja, und auch seine Herkunft ist ja nicht konfliktfrei.
Also genau,
Erzählung, wie er in die Welt kam, ist ja auch schon mit Bathseba und
Ja, ganz genau.
Allem, was, könnt ihr jetzt selber nachlesen, die ihr uns zuhört. Sonst geht uns hier nämlich die Zeit aus.
Richtig, aber so unwichtig ist es natürlich gar nicht, ne? Diese Vorgeschichte und dieser Beginn wie er diesen neuen Job antritt und daraus erwächst dann quasi dieser Wunsch eben nicht nach Reichtum oder langem Leben oder Übertrumpfen der Feinde oder so. Also das alles, was man sich wunderbar vorstellen könnte als Wünsche eines, eines Regenten, eines Machthabers. Also um Macht geht es ja eigentlich. Ne? Wenn wir so dieses, es geht immer um Königtum in den alttestamentlichen Texten, das scheint uns manchmal so weit weg. Ja, aber im Endeffekt geht es um Macht. Und sich da jetzt ein hörendes Herz zu wünschen, statt dieser Dinge, die Gott dann ja nennt, ist sozusagen auch so der erste Einsatz zu diesem großen Bild von Salomo als weisem König, weisem Mann, dass er dann ganz lange Geschichte auch hat, so in der Literatur. Ja. Auch wenn natürlich auch der war ja kein...
war auch ein Mensch, wie auch kann man immer sagen.
Genau, ganz genau. Und so sortiert er sich quasi auch ein und er fragt darum dieses Organ.
Ja, also den Kontext, genau, also was davor war und eben auch, was dann kommt, diese Illustration mit den beiden Frauen, da fand ich ganz erhellend, dass das dann diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, auch als Scharnierstelle so ein bisschen beschrieben werden oder als eine Art Lebenswende, naja, oder zumindest Umwertung von Werten, weil er dann ja danach das Schwert anders einsetzt als davor. So war das
ja interessant.
Beschrieben, also eben im Hinblick auf den Sonntag, an dem das eben auftaucht.
Ja.
Also Jeremias Berufung ist zum Beispiel ein Text, der da auch vorkommt und eben also Umwertung von Lebenswerten hat es mal ein schlauer Mensch beschrieben an diesem Sonntag, also dann Christus, der davor oder wie ist das bei, das beschreibt ja Paulus so, als dass die Erkenntnis von Christus er alles anders betrachtet, ja, also ich gucke gerade, ob ich einen Vers finde, wo das so zusammengeht. Ja, genau. Also ich halte alles für wertlos im Vergleich zu der überragenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde. Also so dieses etwas anders sehen als vorher.
Also das wäre quasi, die Analogie wäre die Weisheit oder dieses hörende Herz eben, was wichtiger ist oder dem übergeordnet allen anderen Dingen, die man so...
Genau, das ist quasi so der Kontext oder der Konnex zum Sonntag oder also so, ja, beschreibt es zumindest der Alexander Deeg. Und das fand ich schon auch nochmal irgendwie hilfreich, um zu schärfen, worauf lege ich jetzt den Fokus?
Ja.
Vielleicht auch für eine Predigt und für einen Versuch, das auf heute zu beziehen, so. Weil das jetzt, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, sage ich mal so, von mir aus. Außer, dass das eben ein einfach ja beeindruckender Text ist. Man könnte da ja noch vieles nennen, irgendwie an Bezügen zu anderen Stellen in der Bibel. Aber so diese Bitte um ein hörendes Herz und was verändert es vielleicht auch in meiner Wahrnehmung auf die anderen und die Welt und mich und so, das fand ich,
Ja, ich glaube, das ist also wirklich so von der auch biblischen Bildsprache ist es ein ganz großer Schatz eigentlich, den man da hat, über den es sich lohnt nachzudenken, weil ja auch quasi dieses Organ des Herzens durch die alttestamentlichen Texte nochmal vielleicht auch, also zumindest reicher oder sogar auch anders gefüllt ist, als wir das Herz oft betrachten. Ein Herz ist bei uns immer sehr stark mit Emotionen verbunden. Das ist es in der biblischen Welt auch oder gerade auch in den alttestamentlichen Texten. Aber es ist eben auch irgendwie verbunden mit Wünschen, Wollen, mit dem Denken und so weiter. Also umfasst wirklich so dieses ganze, den ganzen Menschen im Grunde. Also ist irgendwie das Zentralorgan so von allem, was den Menschen und sein Handeln und Denken und so weiter ausmacht. Und das dann sozusagen, also diesem Herzen dann noch die Ohren dran zu kleben, also so kann man sich das ja irgendwie bildlich vorstellen, ne? Dieses Organ, das was sich Salomo wünscht. Das ist dann eben auch nochmal ganz stark verbunden mit Aufmerksamkeit gegenüber anderen, mit einer Wahrnehmung, mit einem, das, also Hören wird in den alttestamentlichen Texten auch oft so als, also der neigt sein Ohr, also wirklich so dieses, ne, ich verändere sogar meine Bewegung sozusagen, mhm. um wirklich ganz genau dich wahrzunehmen und deinen Standpunkt und deine Welt und so weiter. Mhm. Und das finde ich schon, also das ist was, was glaube ich auch aktuell, modern, wie auch immer, in unserer modernen Welt irgendwie sehr anschlussfähig ist. Also dass das braucht, ob das jetzt individuelle Beziehungen angeht, also keine Ahnung, zwischen Erwachsenen, aber auch zum Beispiel zwischen Eltern und ihren Kindern oder so. Und aber auch kollektiv, also was passiert, wenn sich eben in gesellschaftlichen Diskursen es nicht sozusagen, also in Anführungszeichen, nur um irgendwie Toleranz geht, sondern wirklich um ein hörendes Herz im Sinne von, ich nehme wirklich wahr und versuche, das auf mich auch wirken zu lassen, was dein Standpunkt ist und deine Position. Ohne, dass ich das dann vielleicht unbedingt teilen muss oder mir zu eigen machen muss, aber es geht wirklich um ein tiefes Verstehen irgendwie zwischen Menschen.
Ja.
Und ich auch mal unabhängig sozusagen von Machtgefällen. Also wenn ein König sagt, ich bin nicht einfach, weil ich König bin, habe ich Recht und treffe meine Entscheidungen und sage eben das Kind oder so. Sondern
einfach, weil ich es kann.
Einfach, weil ich es kann. Sondern ich setze mein hörendes Herz ein, um meine Entscheidungen zu treffen.
Ja. Und ich muss gerade irgendwie, also die Haltung auch ändern, hat mich gerade irgendwie denken lassen an diese ganze Bilderflut, die eigentlich ja unsere Wahrnehmung vor allem lenkt. Also es läuft ja viel über Bilder oder also man denke allein an soziale Medien, um jetzt keine genaueren zu nennen. Aber da geht es ja eigentlich mehr um das Bild als um das Hören.
Ja, spannend. Also, Hören und Sehen, ja.
Also da ist man ja eigentlich ständig mit Sehen beschäftigt und mit Gucken und Hingucken und so. Und der Ton ist ja oft auch aus, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zumindest von meiner Nutzung, von meinem Nutzverhalten ausgehe, ist der Ton aus.
Ja, dass nicht plötzlich irgendwelche Kinder aufwachen bei irgendeinem lauten Video.
Und eben diese Haltung verändern und hinzuhören, genau, da muss ich ja eigentlich meinen Blick abwenden. Also eigentlich muss ich ja woanders hingucken, als da, wo ich eben hinhöre. Und das fand ich jetzt gerade irgendwie, eben es geht um Hören und nicht um Sehen.
Genau. Also jetzt in dieser Geschichte steht das ganz stark im Fokus. Und ich würde auch sagen, wenn man sich sonst so die alttestamentliche Welt sozusagen anschaut, dann muss das immer miteinander Hand in Hand gehen, also das Sehen und Hören. Das kannst du auch gegenseitig korrigieren. Das war also ein bisschen was du jetzt auch angedeutet hast. Ne? Wenn das eine komplett ausgeblendet wird, dann verpasst man auch Aspekte sozusagen der Wirklichkeit. Also es kann sich korrigieren, es kann sich ergänzen, aber es ist irgendwie, es ist beides wichtig. Also diese Wahrnehmungsorgane, die spielen eine ganz große Rolle irgendwie in diesen ganzen Kommunikationsgeschehen und so zwischen Menschen.
Ja, und die gehören eben zum Herz und das ist, sag ich mal, was ja für uns heute vielleicht auch was Erhellendes ist. Ja. Also, genau. Das nicht nur mit dem Kopf zu verbinden, sondern auch mit dem Herzen und dem Fühlen. Also genau, Denken und Fühlen nicht immer so auseinander zu halten.
Ja, ganz genau, weil das eben diese Texte nicht machen, sondern die denken es zusammen. Und das ist ja auch eigentlich das, was unserer Erfahrung entspricht, dass sich das immer wieder bedingt. Und das ist natürlich auch jetzt nicht nur um das... also dass es quasi um was Umfassenderes geht, als um das rein visuelle Sehen und das rein akustische Hören, sondern wirklich in einem groß gefassten Zusammenhang sozusagen um das Wahrnehmen. Ja? Und Menschen nehmen ja auch verschieden wahr. Also ob das kann auch durch körperliche Beeinträchtigungen natürlich sein, durch Prägung und so weiter, durch soziale Kontexte. Aber da auch irgendwie in den sozialen Beziehungen so mal den Fokus drauf zu legen, wie nehmen wir uns eigentlich gegenseitig wahr, durch was wird es beeinflusst, was blockiert irgendwie unsere Wahrnehmung. Ja, das ist, glaube ich, schon ein sehr spannender Anschluss an solche Texte.
Mhm. Und ich glaube, das Naheliegende eben als Konkretion jetzt für diese ganzen Überlegungen ist halt einfach die Erzählung von Salomo, die dann folgt, also diese Illustration.
Genau.
Das ist ja also das Tolle an diesen eingeklammerten Versen, dass man sich gar nichts groß aus den Fingern ziehen muss oder erfinden, sondern dass man das nehmen kann. So.
Genau, das ist das, also quasi was die Geschichten erzählen, ist, dass Salomo das da eigentlich jetzt zum Einsatz bringt.
Ja.
Und vielleicht auch danach bei sich selbst gemerkt hat, ja, genau, also so funktioniert das. Das ist hörendes Herz. Ja, das kann aber natürlich in einer anderen Situation, kann das auch voll nach hinten losgehen. Das ist jetzt auch nicht was man einfach so hat, ja oder nein. Ja. Dann funktioniert es immer oder so, sondern genau, es gibt irgendwie so den, das wäre vielleicht auch noch eine Weiterführung, ne? Also das ist jetzt quasi Salomos Realität und jetzt können wir auf uns schauen und vielleicht haben wir auch sozusagen Geschichten, die uns gezeigt haben, ja, das wäre hörendes Herz oder aber auch andere, wenn wir uns so selber befragen, wo wir sagen würden, nee, also da ist es nicht so gelaufen.
Das ist ja das Anspruchsvolle am Wahrnehmen. Man muss das in jeder Situation wieder neu. Also
ja, genau.
Und sich wieder neu dazu verhalten oder zu überlegen, okay, was heißt es jetzt in dieser Situation, mit einem hörenden Herz wahrzunehmen. Und deshalb kann man jetzt nicht immer, also deshalb endet es damit nicht.
Genau, und vielleicht auch, um das nochmal sozusagen, also zumindest mal einen Aspekt nochmal so kanonhermeneutisch einzuholen. Also die Menschen, die Jesus erlebt haben, die kannten natürlich diese Texte.
Mhm.
Und die haben auch, ohne dass man das jetzt unbedingt ganz explizit in den Evangelien aufschreiben musste, aber die haben natürlich auch in Jesus etwas von diesem hörenden Herzen erkannt, so wie er mit Menschen umgegangen ist und so weiter. Mhm. Oder auch unter sich in der Gemeinde sowas erkannt davon, vor dem Hintergrund dieser Texte, die zu ihrer Tradition gehört haben.
Ja, genau. Und deshalb können wir jetzt quasi auch, also doch, wir können das jetzt für uns überlegen, aber jede und jede, die eine Predigt schreibt, muss das dann für sich quasi überlegen. Also das ist nichts, wo man jetzt die Predigtidee aller Zeiten.
Nee, glaube ich auch nicht, weil man kann es auch als Gemeinde vielleicht überlegen, also jetzt nicht nur als individuelle Person, sondern auch in verschiedenen Gemeinschaftswirklichkeiten.
Ja.
Das ist sicher auch spannend.
Genau, aber
also das Bild an sich gibt schon sehr viel her.
Ja. Genau, also wir wünschen euch ein hörendes Herz für die Predigt.
Genau.
Also ganz generell, aber auch für die Predigtvorbereitung und einfach auch viel Freude am Weiterüberlegen und überlegen, wo habe ich das schon mal erlebt oder auch nicht. Genau, vielen Dank dir, Nancy, fürs
mit
Überlegen und Infos reingeben. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und von uns weitererzählt, uns weiterempfehlt, vielleicht auch eine Bewertung irgendwo in eurem Podcatcher hinterlasst und abonniert, was man eben alles so machen kann mit Podcasts. Und wenn ihr mal Lust habt, mitzumachen, dann meldet euch gerne. Jetzt wollte ich nämlich heute ganz schlau mal die E-Mail-Adresse, an der man das machen kann, sagen. Jetzt habe ich sie natürlich nicht. Ich finde sie schnell raus. Und dann können wir das nämlich auch noch einbringen. Nein, ich finde sie nicht raus. Ich glaube, es ist redaktion@stückwerk-podcast.de. Probiert es einfach
aus. Genau.
Und bis bei der nächsten Aufnahme weiß ich es dann und dann zeige ich es richtig. Genau. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.